Du darfst die Handlung in 5 Sätzen zusammenfassen.
Ach du meine Güte. Kann ich die vorher mir irgendwie aufschreiben?
Also, das ist tatsächlich nur so eine Redewendung bei uns. Es müssen jetzt nicht exakt 5 Sätze
Okay.
sein. Es geht nur darum, dass wir nicht irgendwie uns darin verfransen, was der ganze Film, also die Handlung nachzuerzählen, sondern dass wir eben da schnell auf den Punkt kommen. So, darum geht's. Gruppe Teenager in ihren Träumen und so weiter und so fort.
Okay, ja.
Das ist eigentlich der ganze Witz dahinter. Hat sich nur bei uns als Running Gag eingestuft, weil wir irgendwie, als wir anfingen, haben wir das anfangs noch nicht so auf dem Plan gehabt und haben immer sehr, sehr viel Zeit darauf verwendet, die Handlung zusammenzufassen und haben dann so mehrmals harsche Kritik in den Kommentaren dafür bekommen. Und deswegen haben wir das so als Running Gag, die Handlung in 5 Sätzen zusammenzufassen. Aber es werden meistens mehr als 5 Sätze.
Kommt mir bekannt vor.
Mein Name ist Daniel und ich möchte mit euch über Horrorfilme reden. Und ich bin auch heute nicht alleine, sondern ich habe die Sumi bei mir. Hallo, Sumi.
Hallo.
Erzähl doch mal unseren Hörern und Hörern, wer du bist und was du in diesem ominösen Internet so machst. Was dein Lieblingsgericht ist und dein Lieblingsfilm.
Okay, also ich bin die Sumi, wie gesagt. Ich bin 29 Jahre alt und schon relativ lange im Internet unterwegs. Auf Twitter findet man mich als Chaosmacherin und im wahren Leben heiße ich Mareike. Ich arbeite als Frontend-Entwicklerin bei einer Werbeagentur und das ist auch so mein Hobby, Internetseiten zu basteln und immer so ein bisschen rumzuprobieren. Ich nehme auch einen Podcast auf, regelmäßig, mehr oder minder regelmäßig. Das ist die Postbequatschung. Kann man auch auf Twitter finden unter Postbequatscher. Und mein Lieblingsessen ist Ramen und gleich danach Sushi, also das ist so auf einer Ebene. Und mein Lieblingsfilm ist immer ein bisschen schwierig, würde ich jetzt so spontan Clockwork Orange sagen.
Okay, cool. Cooler Film, aber was ist Ramen?
Ramen ist japanische Nudelsuppe, die, wenn ich jetzt nicht
Ah.
hier ganz, ganz viel Quatsch rede, ihren Ursprung aber in China hat. Aber
Ah.
ist halt so, ganz viel in Japan isst man das.
Okay,
Und
okay.
dafür muss ich auch immer, also ich wohne in der Nähe von Köln und muss dafür immer nach Düsseldorf fahren, um gute Ramen essen zu
Ins
gehen.
berühmte japanische Viertel in Düsseldorf.
Genau.
Ah, ja, schön. Die Postbequatschung. Ich höre euch gerne. Magst du noch mal so 2 Sätze vielleicht zu eurem Konzept sagen, auf welche Art ihr Filme besprecht?
Ja, also wir sind zu dritt und haben einen Pfeil, in dem wir regelmäßig festhalten, wer was geguckt hat. Es hat sich herausgestellt, dass von uns drei, von Stefan, Patrick und mir, ich die meisten Filme gucke und dass wir doch sehr unterschiedliche Filme gucken. Dafür gehen die beiden deutlich öfter als ich ins Kino und schauen auch mehr so Blockbuster. Und Stefan macht sich da auch gerne mal so ein bisschen lustig über mich und nennt mich Avantgarde. Ja, wir reden dann einfach über ein paar Filme halt in etwas ausführlicher Form. Dann haben wir noch einen Zeitspuler, wo wir ganz schnell über verschiedene Filme reden. Und einmal im Monat machen wir auch einen Film des Monats, wo wir dann einen Film so ausführlich besprechen, ähnlich wie wir das heute hier machen.
Fein. Genau. Welchen Film besprechen wir denn heute ausführlich?
Wir sprechen über A Nightmare on Elm Street oder wie ich eben festgestellt habe, in Deutschland heißt der Nightmare Terrorträume
Ich glaube,
oder na,
tödliche Träume, oder mörderische.
mörderische Träume, genau. Also A Nightmare on Elm Street gefällt mir als Titel dann doch besser.
Ja, hat sich auch irgendwie eher etabliert, oder? Ich glaube, kaum jemand wüsste, was mit dem deutschen Titel anzufangen.
Ja, es gibt nur ganz wenig Filme, bei denen das so ist, dass man den deutschen Titel irgendwie noch nie gehört hat. Und das ist mir wirklich heute erst bewusst geworden, dass er so heißt.
Kennst du Four Rooms, wo so Quentin Tarantino und Robert
Ja.
Rodriguez und so, weißt du, wie der auf Deutsch heißt?
Dachte eigentlich auch Four Rooms.
Nein, der deutsche Titel ist Silvester in fremden Betten.
Oh, wow. Da fällt mir noch ein Beispiel ein. Singin' in the Rain. Kannte ich immer als Singin' in the
Ja.
Rain. Heißt aber in Deutschland, du sollst mein Glücksstern sein. Oder mein Glücksstern sollst du sein. Wieso?
Das ist so schön, diese deutschen Titel, die sind so bekloppt.
Ja.
Wie hat dir denn Nightmare on Elm Street gefallen, um mal zum Thema zurückzukommen?
Also, ich hatte ehrlich gesagt gedacht, das gefällt mir nicht mehr so, weil, also ich kannte natürlich die eine oder andere Szene, hatte aber wirklich nie einen Nightmare on Elm Street Film ganz gesehen, obwohl ich schon seit Jahren die Box mit allen 7 Teilen hier stehen habe und habe mich einfach nie so richtig rangetraut, weil ich dachte, ach, das ist bestimmt ganz schlecht gealtert und gefällt mir überhaupt nicht, war aber überhaupt nicht so. Also ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt und ich hatte danach große Lust weiter zu gucken, habe dann auch gestern Abend noch gleich Teil 2 hinterher geguckt. Aber der erste Teil war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, finde ich.
Ja, genau, das trifft es ziemlich gut. Ich hatte auch eine ganze Menge Spaß einfach an dem Film. Ist einfach irgendwie so ein lustiger Ritt. Die ganze Zeit schwankt er zwischen gruselig und absurd komisch, was ja, mir also, durchaus auch sehr, sehr gefallen hat.
Ja, es nimmt sich einfach nicht so ernst und das ist eigentlich, finde ich, ganz, ganz cool. Mhm. Ich habe vorher nur einen einzigen Wes Craven-Film gesehen, das war Scream 1. Und bei dem ist es ja ähnlich, dass sich das Ganze nicht so ernst nimmt. Und das finde ich eigentlich, kann ich ganz gut zu schätzen so.
Genau. Also ich kenne schon ein bisschen mehr von Wes Craven und ich mag ihn auch. Eigentlich deswegen schätze ich ihn auch sehr. Da setze ich mich jetzt auch mal an mit den Eckdaten. Der Film A Nightmare on Elm Street stammt aus dem Jahr 1984. Regie, sagtest du schon, ist Wes Craven. Dessen erster Film war 1972, The Last House on the Left. Den habe ich nie gesehen, aber was ich gehört habe, der ist, glaube ich, noch nicht witzig, sondern der soll sehr hart sein. Und
da kenne ich nur das Remake.
Aha.
Mach ich aber auch so, ja.
Okay. 1977 war dann so sein nächster großer Ausruf. Ich mache hier nur eine Auswahl, weil er hat irgendwie 30 Filme gemacht. Das war The Hills Have Eyes, genau, 82. Swamp Thing, also das war das Remake von Das Ding aus dem Sumpf. 1984 dann kam A Nightmare on Elm Street. In den 80ern hat er noch mehr gemacht, aber war alles nicht so prickelnd. 1994 kehrte er zum Freddy Krueger Franchise zurück und machte New Nightmare. 95 diese Vampirkomödie mit Eddie Murphy, Vampire in Brooklyn. Und 96 dann eben sein größter Hit, Scream. 97 Scream 2. 1999 machte er dann mal was ganz anderes, nämlich Music of the Heart, so ein Sozialdrama mit so ein bisschen wie Sister Act oder so, also auch irgendwie mit so einer engagierten Lehrerin, die da irgendwie Soul-Musik im Ghetto unterrichten will. Das fällt sehr irgendwie komisch raus aus seiner Filmografie. 2000 kam Scream 3 und dann in den Nullerjahren wurde es dünner gesät und auch nicht mehr so prickelnd. 2005 kam Cursed, der mir noch was sagte, und 2011 Scream 4 noch ein letztes Mal, bevor er dann leider 2015 gestorben ist. Ja, und das Budget von Nightmare on Elm Street lag bei 1,8 Millionen, also wir sind im Indie-Bereich. Die Besetzung ist Heather Langenkamp als Nancy, Robert Englund als Freddy Krueger. Ich glaube, die Rolle hat er auch weiter ausgeführt in den Fortsetzungen. Dann Amanda Wiss als Tina, Nick Corey als Rod und ein blutjunger Johnny Depp in seiner ersten Rolle als Glenn. Besonders sehenswert in einer Szene mit so einem bauchfreien Pullover. es waren die 80er. Und das Genre, wir haben ja einen klassischen Horrorfilm, und zwar das Subgenre des Slasher-Films. Und der Film war ein Riesenerfolg. Er spielte 25,5 Millionen ein, also etwa das 14-fache seines Budgets. Und das Studio New Line Cinema war vor Nightmare on Elm Street quasi bankrott. Und der Film hat ihnen das Überleben gerettet, so dass sie in Hollywood eine Zeit lang den Spitznamen trugen. The House That Freddy Built wurde das Studio genannt. Ja. Wir halten die heutige Folge weitgehend spoilerfrei. Wenn wir spoilern, kündigen wir es an. Aber versuch du uns doch mal bitte, Sumi, jetzt die Handlung in 5 Sätzen möglichst spoilerfrei zu erzählen.
Gerne. Also es geht um eine Gruppe von Teenagern, hauptsächlich um die Teenager Nancy, die in ihren Träumen von einem ihnen erst unbekannten Mann mit Messern als Finger beziehungsweise einem Handschuh mit Messern dran gejagt wird. Und diese Träume fühlen sich doch sehr realistisch an. Und man hat dann auch ein bisschen Angst einzuschlafen.
Genau, ich denke, da können wir es bei belassen. Alles Weitere wird sich dann im Laufe der Folge ergeben. Ich habe noch so zwei interessante Fakten gefunden zur Produktion, die ich noch kurz nennen würde. Und zwar, das eine ist, die Idee des Films, wie Wes Craven darauf kam, ist nämlich ziemlich dramatisch eigentlich. Und zwar ist es zurückzuführen auf eine mysteriöse Todesreihe in den USA. Und zwar kam es dazu, dass kambodschanische Flüchtlinge eben unter massiven Albträumen, wahrscheinlich als posttraumatische Belastungsstörung, litten und deswegen sich weigerten zu schlafen. Und diese Schlaflosigkeit und der damit verbundene Stress irgendwie zu mehreren Todesfolgen führte. Und diese Krankheit dann irgendwie auch Sudden Unexpected Death Syndrome genannt wurde, weil man nie, oder auch Brugada-Syndrom, genau, weil man nie den eigentlichen Todesgrund herausfinden konnte, außer dass sie eben unter Albtraumen litten und deswegen an Schlafmangel zu leiden hatten. Und das fand Wes Craven halt so faszinierend, dass er dachte, dass er daraus einen Film machen möchte und eben in seiner Geschichte den Grund dafür erzählt. Schon krass irgendwie, oder?
Ich habe das auch heute gelesen im Zuge der Vorbereitung und fand das schon irgendwie gruselig. Irgendwie.
Ja.
Also die Tatsache, dass jemand einfach also stirbt und man halt so keinen Grund dafür sieht, finde ich generell, also es passiert ja auch heute in Wirklichkeit immer noch. Das finde ich sehr beunruhigend.
Ja, ich finde vor allen Dingen auch, also der Film ist ja ein sehr spaßiger Film eigentlich, aber es ist schon so eine Form von Horror, die mich erwischen kann, dieses die Vorstellung, dass Albträume eben einen realen Einfluss auf dein Leben hat. Das finde ich schon irgendwie eine gruselige Vorstellung einfach, die mir durchaus auch beim Gucken einen kalten Schauer über den Rücken hat gehen lassen bei aller bei allem Spaß, den man trotzdem hat. Hast du denn auch gelesen, aber was Lustigeres, woher er den Namen Freddy Krüger hat?
Nee, das habe ich tatsächlich nicht gelesen.
Das war eine späte Rache an einem Bully, der ihn auf dem Schulweg immer geärgert, also nein, wohl ganz schön hart zugesetzt hat. Und um sich an dem als Erwachsener dann nochmal nachtretend zu rächen, hat er ihm den, quasi den bösen Freddy Krüger genannt und damit diesen Typen für immer mit der Rolle in Verbindung gebracht.
Und das war wirklich sein Name? Also er hieß also wirklich Krüger? Also ist ja...
Genau. Genau,
Krüger eigentlich.
Oh. Er hieß Fred Krüger. Und
oh, der arme Kerl.
Genau, so war er dann sicherlich sein Leben lang gebrandmarkt damit.
Ja. Tja.
Dann lass uns mal in den Film reinspringen, in die Besprechung. Wie fängt der Film eigentlich an? Das ist sowas, womit wir uns hier ganz gerne beschäftigen, die erste Szene. Ist dir da was Besonderes aufgefallen?
Die ist mir eigentlich sogar so aufgefallen, dass ich mir das aufgeschrieben habe.
Ja, sehr schön.
Ich fand es ganz spannend, dass der Film, von dem ich ja wirklich wenig Vorkenntnis hatte, außer halt, dass man immer irgendwelche popkulturellen Referenzen darauf sieht, fand ich es ganz cool, dass der Film gleich damit anfängt, wie dieser ikonische Handschuh erstellt wird. Wie er den so schmiedet und man sieht dann halt die erste Minute oder die ersten zwei Minuten nur diesen Handschuh. Und das fand ich irgendwie cool, obwohl ich mit dem Charakter nicht mal irgendwie was zu tun hatte. Das war ein guter Einstieg.
Genau, es wurde noch irgendwie so abgehoben, auch dadurch, dass es so ein kleinerer Frame war, der nicht die komplette Breite der Leinwand damals oder halt jetzt bei mir den Bildschirm ausgefüllt hat, sondern es quasi noch so einen schwarzen Rahmen hatte, sodass genau. Man quasi nochmal so einen visuellen Hinweis bekommen hat, dass es sich hier um eine Art Prolog handelt.
Mhm, mit dem ganzen schwarzen Rand. Und das Logo vom Film wurde auch unter diesem Kasten dann eingeblendet, sodass es auch wirklich, man sieht, das ist wirklich eine Begrenzung hier.
Genau. Und dann springen wir, glaube ich, schon gleich in den ersten Albtraum von Tina rein. Und nachdem der zu Ende ist, kommt es auch so der erste Mega-Comic-Relief, wo ich wirklich gelacht habe, weil die Mutter von Tina aufgrund ihrer Schreie ins Zimmer kommt und Tina sitzt da in ihrem Bett und hat so ein total zerfetztes Nachthemd an und die Mutter meint nur so, Tina, you've got to cut your fingernails or you've got to stop that kind of dreaming. Der beste Rat, den eine Mutter geben kann. So. Vor allen Dingen, dieses Hemd ist halt echt total zerfleddert. So, dass
ja, die also wenn du das mit Fingernägeln schaffst, dann hast du ganz schön krasse Fingernägel.
Ja, und das ist, ich finde, es setzt so ganz schön auf den Ton des ganzen Films, weil er immer wieder diese Schwankung zwischen Suspense-Szenen haben, die auch wirklich große Spannungen mitunter aufbauen, aber das dann immer wieder aufgelockert wird durch gute, schöne, ja, komödiantische Einlagen.
Ja, die sind auch in den Effekten, finde ich, sehr gut. Also ist halt sehr brutal zum Teil, aber dann gibt es halt auch so Effekte, die halt einfach nur bizarr und lustig aussehen. Das widerspricht sich so schön, aber es gleicht sich so schön aus.
Ja, das, was du sagst, fiel mir besonders beim ersten Mord auf, den wir gesehen haben. Der ist halt echt übel brutal. Aber dann gibt's mittendrin so eine Szene, wie dann der Körper des Opfers, der Kopf des Opfers gegen den Schädel von dem Freund schlägt und er dadurch ausgenockt wird, was halt wieder so ein Slapstick-Einlage war, mitten in dieser krassen Slasher-Szene.
Das genau. Ich dachte jetzt speziell an, das hat man auch, glaube ich, schon ganz oft gesehen, ohne den Film jemals gesehen zu haben, dieses Telefon, aus dem die Zunge kommt, so. Ja. Das ist halt einfach richtig albern, aber auch eklig und dadurch, dass es so eklig ist, wieder gruselig. Das ist irgendwie sehr, sehr spannend, wie man da so diesen Ausgleich finden kann.
Ich hatte so zwei Beobachtungen, die sich durch diesen Horror-Oktober ziehen. Das eine ist, dass wir da so ein Bild haben von einer elastischen Wand. Also wir haben quasi eine Wand, aus der dann so die Konturen von Freddy sich nach vorne herauswölben. Und das ist so ein Bild, was ich jetzt schon zweimal in anderer Form gesehen hatte, nämlich einmal in The Haunting, Bis das Blut gefriert, so ein Film aus 1963, wo es so eine pulsierende Tür gab. Also auch wieder dieses Element von etwas, was eigentlich fest sein müsste, ist elastisch. Und wirkt dadurch super creepy. Und das wurde dann auch nochmal in Carpenter's In the Mouth of Madness aufgegriffen. Da ist auch die pulsierende Tür. Das fand ich so ganz spannend, dass es ein wiederkehrendes Horrorbild ist, was ich auch echt effektiv finde, weil das bei mir schon so ein Gruselgefühl, Schauer über den Rücken auslöst.
Das wurde auch zuletzt habe ich das, also in der moderneren Version, habe ich das gesehen, in Stranger Things haben sie es dann nochmal aufgegriffen. Weil es halt so einen Retro-Aspekt auch hat, glaube ich. Und das haben sie dann einfach, glaube ich, gut platziert darin. Das hat gut funktioniert. Das ist mir auch gefallen und das sah auch sehr gut aus. Also jetzt auch in Nightmare on Elm Street. Weil es halt irgendwie realistisch aussah. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, die Tapete darunter hat ein Blumenmuster und diese Wand, die dann so hervortritt, hat das dann nicht. Aber die Farbe ist halt passend und sah trotzdem irgendwie realistisch aus.
Ja. Meine zweite Beobachtung ist die des unfreiwillig creepy Boyfriend. Das hatte ich schon bei den ersten Film, wie ist er? Carnival of Souls, da gibt es irgendwie so den Nachbarn, der irgendwie die Protagonistin anbaggert und der ist so, zumindest aus heutiger Sicht, wirkt er so, wow, was für ein unangenehmer Mensch, der sich ihr so total aufdrängt. Und hier ist das Rod, von dem ich erst dachte, dass er irgendwie das Arschloch ist, das diese Frau belästigt. Und dann stellt sich irgendwie zwei Szenen später raus, oh nein, die sind ein Paar. Aber wie er auftritt, ist halt echt irgendwie creepy einfach nur.
Das ist mir auch aufgefallen. Also in der ersten Szene, in der er auftaucht, kommt er halt nur so an, während sie auf dem Schulweg sind und gibt irgendeinen dämlichen, zweideutigen Spruch von sich. Und sie ist dann auch ganz genervt und er geht dann weg. Und dann dachte ich so, ja, das ist halt irgendein Typ, mit dem die sich nicht so gut versteht und er steht irgendwie auf sie und sie kann ihn überhaupt nicht leiden. Und dann kommt er dann abends nochmal und man denkt so, oh, was will der denn schon wieder? Und dann nimmt sie ihn einfach mit ins Haus, alleine. Und ich dachte so, was, der ist richtig eklig und sagt ganz fiese Sachen. Das finde ich auch, das ist mir auch aufgefallen.
Ja, das ist, was ich so ein bisschen schade finde, ist dann direkt daran anschließend, dass ja auch so Horrorfilme sind so sehr konservativ immer, weil es ja, also besonders so bei Slasherfilmen immer dieses Gesetz gibt, dass Sex Sünde ist und das bedeutet Tod. Das fängt schon bei Halloween an und geht ja noch bis heute bei It Follows. Es ist ja im Grunde auch noch genau die gleiche Story. Und das finde ich so ein bisschen abgedroschen und so ein bisschen, ach ja, wir haben halt irgendwie nicht Mittelalter und keine Ahnung, Sündenfall. Da könnten sie sich einfach mal einen neuen Trope ausdenken, der vielleicht mal eine andere Motivation für den Mörder setzt, als immer nur, ja, die Leute haben Sex und deswegen müssen sie jetzt sterben.
Da wird, glaube ich, Sex ist dann auch immer so ein gewisser Aspekt des Erwachsenenwerdens und wird halt auch mit spielt da, glaube ich, auch mit rein. Das ist auch im zweiten Teil, den du ja jetzt noch nicht gesehen hast, aber da ist es auch noch mal stärker, würde ich behaupten.
Ja, das kann ich verstehen, aber ich finde es schon ziemlich abgedroschen einfach so, weil, also, man kann das ja trotzdem irgendwie reinbringen, aber nicht immer diese einfache Gleichung, dass halt jemand, also es wird halt einfach immer assoziiert, dass Sex was Schlechtes ist, weil du hast Sex, also musst du sterben, damit ist Gefahr verbunden. Und ich verstehe schon so, also bei It Follows, finde ich, wird das ja schon auch ein bisschen kreativer gemacht oder so ein bisschen verständlicher, dass es halt irgendwie, ja, da schon irgendwie mit Angst vorm Erwachsenwerden und der Verantwortung, die durch Beziehungen und so einhergeht, mitgespielt wird. Aber im Grunde ist es immer noch die gleiche Geschichte. Und das finde ich irgendwie, ja, einfach sehr, sehr altbacken und finde es schade, dass sich da der Horrorfilm nicht langsam mal drüber hinwegkommt und sich mal irgendwas Neues ausdenkt.
Das stimmt wohl.
Aber zumindest, also, das ist jetzt auch sehr pauschal gesagt, es gibt ja verschiedene Spielarten des Horrorfilms, aber eben dieser Slasher- oder Teenager-Horrorfilm.
Ich würde sagen, ja, also es ist halt sehr oft in Horrorfilmen, wo es um Teenager geht, ist das halt.
Ich habe noch zwei Szenen, die ich gerne, drei mit dem Ende, die ich nur kurz beschreibe. Also nur ganz kurz erwähnen wollte, was ich so mit das Gruseligste fand, war die Badewannenszene, wo unsere Protagonistin, wie hieß sie noch gleich?
Nancy
ist das, genau. In der Badewanne liegt und dann kommt so aus dem Wasser die Kralle von Freddy Krueger raus. Das ist auch so eine extrem widerliche Vorstellung, die bei mir super Grusel ausgelöst hat.
Ich glaube, wenn ich das als jüngerer Mensch gesehen hätte, dann hätte ich auch, glaube ich, beim Baden nie wieder die Augen zugemacht. Das war schon, aber diese Szene ist ja auch, also sieht ja auch, ist ja auch vom Frame und wie der Ausschnitt ist, einfach richtig schön arrangiert, so, weil. Rechts und links sind halt Nancys Beine zu sehen, die halt nicht unter Wasser sind und man sieht ihren Kopf so unscharf im Hintergrund, weil sie halt auch echt müde ist und dann da entspannen möchte mal und dann kommt diese Hand so dazwischen. Das finde ich auch einfach cinematografisch sehr hübsch aufgebaut.
Ja, das stimmt. Hat mir gut gefallen. Nicht so gut gefallen hat mir, und da muss ich jetzt leider ein bisschen nitpicken, dann der Tod von Rod, weil es da so einen seltsamen Bruch der filmischen Welt gab, so, weil davor wurde immer etabliert, die Leute müssen schlafen und dann kann in ihren Träumen Freddy sie erwischen und bei Rod wird da irgendwie plötzlich, ja, die Regeln außer Kraft gesetzt, weil er vielleicht bevor ich das ausführe, jetzt gehen wir in den Spoiler-Part. Also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr jetzt ausschalten. Ich denke, wir sagen beide, er ist sehenswert, oder? Was meinst du, Sumi?
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, kann man auf jeden Fall gucken und ist nicht umsonst gehypt.
Genau, und für alle, die auf Spoiler scheißen oder den Film sowieso schon kennen, weil er ja schon 30 Jahre alt ist, die können jetzt weiter mithören. Und zwar, Rod stirbt dann in der Gefängniszelle, in dem dann, was ist eigentlich, das ist ein Seil einfach nur, oder?
Es ist sein Bettlaken.
Ach genau, also sein Bettlaken quasi ein Eigenleben entwickelt und daraus einen Strick formt und an den er sich dann unfreiwillig erhängt. Und das ist halt so komplett rausgefallen, weil es gab davor nichts, was darauf hindeutete, dass Freddy diese Macht hat und danach kam das auch nie wieder vor. Und deswegen, das hat mich so ein bisschen gestört einfach.
Ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, aber wahrscheinlich einfach nur, weil man auch nicht sieht, was Rod träumt. Also ich bin dann einfach davon ausgegangen, dass in seinem Traum das irgendwie Sinn macht und deshalb in der Realität halt für uns so aussieht, als würde das Bettlaken sich selbstständig machen und im Traum würde es irgendwie von Freddy angefasst werden und deshalb irgendwie funktionieren. Deshalb war mir das gar nicht so bewusst, aber es stimmt schon, es fällt schon ein bisschen raus.
So macht es tatsächlich Sinn, da habe ich jetzt wiederum nicht dran gedacht. Ist natürlich dann wieder die Frage, warum kriegen wir von allen anderen quasi die Traumperspektive gezeigt, außer von Freddy, außer von Rod.
Ja, ich denke, an der Stelle war es halt, um lieber in Nancys Perspektive zu bleiben, weil sie ja dann schon mehr der Fokus des Films war zu dem Zeitpunkt.
Okay, damit kann ich dann doch noch leben. ja, und dann möchte ich nochmal, oder hast du noch irgendwas, was du gerne besprochen willst? Ich würde nämlich sonst nur noch aufs Finale eingehen.
Ich hatte mir noch einen Random Fact, den hätte ich eigentlich etwas früher mit reinbringen sollen, aber da stand, dass über 500 Gallionen Blut, Fake-Blut benutzt wurden. Ich habe das mal in Liter umgerechnet. Das sind mehr als 1800 Liter Fake-Blut wurden für den Film benutzt. Das fand ich ziemlich amüsant. Ich weiß gar nicht, was da so der Durchschnitt ist, was man heute so für Fake-Blut benutzt, aber wird ja auch ganz viel mit Computer gemacht heute.
Ich weiß, dass wir in unserer Shining-Folge das mal auch erwähnt haben, wie viel Blut eingesetzt wird, aber ich habe leider die Zahl vergessen, was jetzt meinen Einwurf vollkommen idiotisch macht. Außer ihr könnt unsere Shining-Folge nochmal hören, dann wisst ihr, wie viel Blut in Shining benutzt wurde. Anyway, das Finale. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich finde es sehr cool, dass im Gegensatz, also irgendwie, wir haben jetzt auch Paula und ich und Merlin, unser Gast, wir haben neulich Halloween besprochen und da hat mich so ein bisschen kritisiert, dass am Ende die Protagonistin doch wieder von einem Typen gerettet werden muss. Das ist hier auch so ein bisschen, weil Nancy halt am Ende irgendwie den Papa ruft, aber auf dem Weg dahin ist sie halt ultra kompetent, indem sie da so eine richtig geile MacGyver-Nummer abzieht. Und
das alles in 10 Minuten.
Ja, das ist so wunderbar. Und das ganze Haus präpariert und dann eben den Plan hat, Freddy in die richtige Welt zu holen. Und das ist auch so, ich glaube, zumindest das, was mir mit diesem Franchise bisher immer am bekanntesten war, dass er halt einen nach dem anderen auf die Fresse kriegt und sie immer jagt und sie ständig wieder eine reingewirkt kriegt und trotzdem nie aufgibt und immer noch hinter ihr her ist. Aber das macht einfach so viel Spaß. Es hatte so ein, es hat mich so an Kevin allein zu Hause erinnert, als ich ein Kind war, fand ich das so super, wie Kevin da die Einbrecher fertig macht und hier hat mich das dann wieder zurückgeholt, dachte mir so, yeah, Nancy, gib sie!
Ich habe das auch sogar in mein Kurzreview geschrieben, dass ich finde, dass Nancy für so einen älteren Horrorfilm ein sehr, sehr mehrschichtiger Charakter war, obwohl ich jetzt nicht fand, dass Heather Langenkamp irgendwie eine besonders tolle Schauspielerin war. War die Figur halt sehr gut und die Schauspielerin passte halt sehr gut zu der Figur. Und ich fand es auch so witzig, wie sie dann ihrem Vater sagt, ja, in 20 Minuten musst du dann rüberkommen und mich mit Gewalt wecken, wenn es sein muss. Und dann macht sie diese Vorbereitungen mit dem Hammer über der Tür und richtig aufwendige Vorbereitung. Und dann geht sie ins Bett und stellt dann aber noch die Uhr auf 10 Minuten. Und dann dachte ich mir, was, du hast das jetzt alles in 10 Minuten geschafft? Und das ganze Haus präpariert? Das fand ich sehr witzig.
Schönes Detail fand ich auch, die Kaffeekanne unterm Bett, die Kaffeemaschine, sie hat unter ihrem Bett eine laufende Kaffeemaschine stehen, damit sie immer Kaffee nachtrinken kann, damit sie nicht unfreiwillig einschläft. Also schon vorher so ein bisschen.
Ja. Dafür hatte ich sogar den Film pausiert, um das meinem Freund zu erzählen, dass das gerade passiert ist, weil sie hatte auf dem Fernseher ja eine Kaffeekanne stehen und die hat die Mutter dann schön mit rausgenommen, so damit die keinen Kaffee mehr trinkt. Und kaum hat die Mutter die Tür zu, holt sie die Kaffeemaschine unterm Bett hervor. Und das fand ich schon sehr witzig.
Ja, es ist einfach toll. Es macht wirklich Spaß. Und es genau das trifft dann nämlich auch auf das Ende zu, weil im ersten Moment dachte ich so, oh wow, das ist jetzt aber echt ein fies, schlechtes Ende, weil auf einmal ist so alles Happy End, alles ist schön und die Mutter ist halt krasse Alkoholikerin und sagt dann den schönen Spruch, I stopped drinking, I don't feel like it anymore.
Oh, das fand ich auch, das war so bizarr, so als ob man das einfach so entscheiden könnte von jetzt auf gleich.
Genau, in dem Moment dachte ich echt so, what the fuck, das ist ja jetzt nicht euer Ernst, aber es wird dann nämlich genau im nächsten Moment gebrochen, indem wir feststellen, dass Nancy nur schon wieder im nächsten Traum ist und sie schon wieder von Freddy Krueger gejagt wird und damit hat der Film sein klassisches offene Ende, um die Sequels auch anzuteasern. Das fand ich aber echt, echt schön, weil da hat er mich voll erwischt. Da war ich so einen Moment richtig stinksauer und dachte, das kann jetzt nicht erst den Film so mit so einem super naiven Happy End enden zu lassen. Also, ah, okay. Mr. Craven, ich ziehe meinen Hut, Sie sind doch schlauer als ich.
Das hätte wirklich nicht gepasst, so. Vor allem mit dem Wissen, dass noch 6 weitere Filme hinterherkommen.
Genau.
Wäre irgendwie sehr out of order gewesen.
Ja, ich denke, wir haben es, oder? Den Film gut zusammengefasst.
Ich möchte noch kurz ein Zitat hervorheben.
Bitte.
Und zwar, Nancy wacht auf und schaut in den Spiegel und sagt, oh Gott, I look like 20 years old. Und ich habe sehr gelacht. Ich fand das so schon witzig. Aber dann habe ich geguckt und herausgefunden, die Schauspielerin war zu dem Dreh halt wirklich 20 Jahre alt, was das Ganze nochmal witziger macht. Das fand ich noch sehr witzig.
Das ist nice. Am Ende bewerten ich hier und die meisten meiner Gäste den Film immer auf der Letterboxd-Skala von einem halben bis 5 Sterne und wahlweise einem Herz. Musst du aber nicht, wenn du sagst, Film bewerten finde ich doof.
Den mache ich auch. Ich habe ihn ja auch auf Letterboxd eingetragen.
Mach das, bitte.
Ich habe dem sogar 4 gegeben. Ich habe meine Skala von einem Letterboxd-User kopiert, der heißt Adam Cook. Und bei ihm sind 4 Sterne excellent. Und das fand ich ganz passend. Ein Herz hat es jetzt nicht gegeben, aber ich finde ihn definitiv sehenswert und eigentlich ist es auch ein Must-See, was bei mir dann 4,5 wäre, aber das fand ich ja doch ein bisschen sehr viel. Also 4 Sterne von 5.
Von mir kriegt er das Herz. Ich bin da immer sehr freigiebig. Ich schenke mein Herz sehr, sehr vielen Filmen, wenn sie mir gefallen. Aber er kriegt dafür nur 3,5 Sterne und zwar einfach nur im Vergleich zu den anderen Filmen, die ich bereits in diesem Horror-Oktober gesehen habe, finde ich 3,5 Sterne ist für mich ein sehr sehenswerter, solider Film, den ich gerne mal wieder sehe, bei dem ich viel Spaß hatte. Aber ab 4 Sternen beginnt es bei mir so richtig klasse Filme zu werden. Und da ist einfach noch Luft nach oben, sag ich mal. Der macht sehr, sehr viel Spaß. Er hat ein paar sehr schöne Szenen, aber es ist halt auch alles, nicht alles irgendwie Meisterwerk. So viel dazu. Sumi, mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Danke, mir auch.
Das freut mich. Deswegen würde ich dich auch gern mal wieder einladen zu so einem richtig großen Spätfilm, wenn du irgendwann mal so 1,5 bis 4 Stunden Zeit hast.
Dann, 4 Stunden.
Das haben wir nur einmal gemacht, aber es könnte manchmal auch ein bisschen länger werden. Jedenfalls, dann wäre auch Paula hier, meine Co-Podcasterin, mit dabei und dann könnten wir mal irgendeinen anderen Film besprechen. In aller Breite. Schön. Sagst du noch mal, was so ja bei euch demnächst auf dem Programm steht? Macht ihr auch was zum Horror-Oktober oder ist das bei euch nicht so das Thema?
Ich glaube, die anderen beiden sind nicht so die Horror-Gucker, habe ich das Gefühl.
Okay.
Wir haben jetzt heute die neue Film des Monats-Folge rausgebracht. Da haben wir über Thanks for Sharing mit Gwyneth Paltrow und Mark Ruffalo gesprochen. Mhm. Und am Mittwoch nehmen wir dann mal wieder endlich die reguläre Folge auf und dann schauen wir mal, wann Patrick schafft, das zu schneiden, denn das muss immer der arme Kerl machen. Und dann mal sehen, wann die online kommt.
Okay, aber dann können wir uns darauf freuen. Und ich danke auch allen Hörerinnen und Hörern, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt und wenn ihr wollt, könnt ihr auch demnächst schon wieder einschalten. Hier geht's noch weiter mit dem Horror-Oktober. Tschüss!
Tschüss!